aller Anfang. Ist manchmal schwer, manchmal leichter, aber immer interessant.
Und womit fangen wir heute an?
Heute, liebe Nora, würde ich gerne mit dir über das Überbehüten sprechen.
Na dann, legen wir los.
Diese Folge wird unterstützt von Mit Kindern wachsen und mehr erfahrt ihr am Ende dieser Folge. Hallo Nora.
Hi Oliver.
Ich glaube, ich bin ein Helikoptervater.
Ja.
Beziehungsweise, um eine Imlaufformulierung zu verwenden, ich kämpfe so ein bisschen mit diesem Begriff, weil ich den immer gar nicht so negativ finde, wie er oft so verwendet wird, gerade in so medialen Elterndiskussionen. Und andererseits hat mir mein älterer Sohn neulich, ich schickte ihm eine SMS, halt so lalala, hast du lalala, bla 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 bla. Und dann schickte er mir nur so ein Helikopter, wie heißen die Dinger?
Emoji. Nicht
Smiley, sondern er schickte mir einfach so ein Helikopter-Emoji zurück. Ich dachte, okay, verstanden. So. Aber immer wenn ich diesen Begriff höre, denke ich so, ja, lieber Helikopter als. Und dann struggle ich so ein bisschen, weil ich gar nicht weiß, was eigentlich das Gegenteil ist. Mhm. Aber so, ich habe so ein gefühltes Bild vom Gegenteil von Helikoptereltern und dem kann ich immer relativ wenig abgewinnen.
Also du hast so das Gefühl, lieber helikoptere ich über meinem Kind, als dass es Mutterseelen allein irgendwo sich durchschlagen muss und es ihm dann nicht gut geht.
Genau, also dass ein Teil dieses Begriffs ja auch ist, also das, was für die einen der Vorwurf der Überbehütung ist, ist ja auf der anderen Seite so dieses, manchmal muss man da auch durch. Und ich würde sagen, dass Helikoptereltern nicht immer überbehüten, oder ich glaube, das ist meine These sogar für heute, dass eben Helikoptereltern nicht automatisch überbehüten und es oft das Gegenteil davon ist, das heißt, da muss er durch, das wird sie jetzt schon mal schaffen, wird schon schief gehen, nur durch Herausforderungen lernt man.
Und wird man stark.
Oder wird man stark, wächst man, genau. Und ich kaufe das Konzept irgendwie nicht.
Ja, ich bin insgesamt, muss ich sagen, sehr, sehr skeptisch, was diese ganzen Begrifflichkeiten angeht, mit denen Eltern so gerade auch in medialen Kontexten oft so belegt werden. Ne? Dann gibt es die Helikoptereltern und die Rasenmähereltern und die Curling-Eltern und da alle paar Jahre werden neue Begrifflichkeiten erfunden, die so ein bisschen catchy sind, aber oft einfach nur eine neue Form von Beschämung beinhalten, im Sinne von die Eltern von heute wieder. Ne? Und dann können sich sozusagen gemeinsam Leute mit solchen Begriffen echauffieren darüber, was Eltern wieder alles falsch machen. Und es sind oft letztlich einfach Beleidigungen in einem Gewand, das so ein bisschen quasi fast wissenschaftlich anmuten soll. Es gibt jetzt immer mehr Helikopter, denn es ist ja kein wirklich also präziser Begriff, den irgendjemand in der pädagogischen Forschung verwenden würde, sondern das sind halt so gehypte Begriffe und die werden sehr, sehr oft eben verwendet, ja, zur Abwertung von Eltern, teilweise von Eltern untereinander, teilweise von Nicht-Eltern gegenüber Eltern, teilweise auch in so Generationenkonflikten, ne? Also im Sinne von, die Eltern von heute sind ja viel helikopternder, als wir das damals waren oder so. Ich habe das noch quasi nie erlebt, dass solche Namensschöpfungen für Eltern quasi in einem wertschätzenden, bestärkenden, positiven Sinne verwendet wurden, sondern meistens sind das Begrifflichkeiten, ne? Die was kritisieren, die erstmal wieder herausstellen, was Eltern alles falsch machen. Und das stört mich so von der Stoßrichtung, weil ich denke, ne, niemand macht alles perfekt. Natürlich müssen wir auch über Irrungen und Wirrungen des Elternseins sprechen. Aber ich denke immer, ich habe so eine tiefe Abwehr dagegen, Menschen, die sich auf den Weg gemacht haben und versuchen, ihre Kinder gut zu begleiten, wie auch immer das dann im Detail aussieht, erstmal mit so einem Label zu belegen, dass sie schon mal herabwürdigt letztlich. Und das, also da habe ich ein großes Problem mit und ich finde das auch wirklich erschreckend, wie unkritisch oft auch in Zeitungen, Zeitschriften, Büchern, Fernsehformaten diese Begrifflichkeiten dann so verwendet werden, ohne mal zu hinterfragen, was ist eigentlich die Genese dieser Begrifflichkeiten, mit welcher Intention wurden die in den Diskurs eingebracht, bringen die irgendjemanden voran. Und gerade in Bezug auf Helikoptereltern, weil du den Begriff jetzt vorhin verwendet hast, habe ich zum Beispiel mal gelesen, dass dieser Begriff Helicopter Parents ursprünglich eben aus dem amerikanischen Sprachraum kommt, wie so oft, und dann nach Deutschland rübergeschwappt ist. Und der wurde zum ersten Mal vor einigen Jahren verwendet von einer Präsidentin einer US-amerikanischen Universität, die in einem Artikel angeprangert hat, dass es immer mehr Eltern gäbe, die ihre erwachsenen Kinder schlecht loslassen könnten. Und ihr Begriff der Helikoptereltern wurde von ihr sehr spezifisch verwendet für Eltern, die ihre Kinder, die quasi in die Uni gehen, begleiten wollen, bis in den Hörsaal erwarten, dass es für sie, die Eltern, Info- und Einführungsveranstaltungen gibt, dass sie sozusagen auf dem Campus willkommen geheißen werden in der Einführungswoche und sozusagen diesen Schritt zu sagen, mein Kind ist jetzt fertig mit der Schule, geht jetzt in so einen akademischen Raum und da ist irgendwo auch meine Grenze sozusagen dessen, wo ich als Elternteil noch mit kann und soll, erreicht, dass sozusagen das immer weniger respektiert wird. Und sie hat dann praktisch in einem Artikel die Frage aufgeworfen, gibt es eine neue Generation von Helikoptereltern, die mit ihren Helikoptern quasi über dem Campus kreisen und bewachen wollen, was ihre erwachsenen Kinder tun und dass denen sozusagen nichts passiert? Und fehlt da dieser Schritt der Loslösung sozusagen ne, an der Schwelle des Erwachsenseins, der in früheren Generationen relativ automatisch dadurch passierte, dass sich einfach auch junge Leute sehr stark von ihren Eltern abgegrenzt und abgestoßen haben, auch in einer Reaktion auf oft sehr autoritäre Erziehungsmuster. Und kann das sein, dass wenn Eltern sich mit ihren Kindern so sicher fühlen und Kinder sich mit ihren Eltern so sicher fühlen, dass dann mit 18 das schwer wird zu sagen, und jetzt darfst du trotzdem deine eigenen Wege gehen, sozusagen. Das ist die Genese des Begriffs.
Aber schon da hätte ich ja diverse Rückfragen. Also total. Einerseits, also hat diese Präsidentin dieser mir nicht bekannten Uni das wirklich als sozusagen administratives, herausforderndes Problem erlebt? Oder war es mehr so ein funny, catchy Beitrag, so zu irgendwie, weißt du, jetzt habe ich hier schon die vierte Mutter stehen, die irgendwie was fordert. Und selbst wenn das sozusagen da ein grassierendes Problem ist, dann gibt es ja die unterschiedlichsten Faktoren, die da eine Rolle spielen. Also ich glaube, dass zum Beispiel die Generation unserer Eltern halt auch aufgrund von Kommunikationsmitteln einfach gar nicht in der Lage war, mit ihren Eltern wiederum in Kontakt zu bleiben. Und oder auch, wie du sagst, dieses Autoritäre oder dieses, du gehst in die große Stadt, das hieß ja oft auch einfach, du bist jetzt wirklich hier raus und weg und so weiter. Also so ganz andere Bilder auch einfach erstmal so von so Strukturen, aber eben auch natürlich von so, ich denke schon, dass früher junge Erwachsene viel früher sozusagen wirklich aus dem Haus geschickt wurden, zu sagen, so jetzt gehst du mal deine eigenen Wege. Also ich kann darin als Entwicklung jetzt, sogar da könnte ich störrisch bleiben und sagen, naja, das kriegt ihr ja geregelt. Und wenn, muss man sagen, man muss halt selber dann irgendwann, also wir haben ja auch es sicher irgendwie der eine besser und der andere schlechter geschafft, irgendwann mal nicht bei jedem Anruf der Eltern gleich ans Telefon zu gehen oder also wie man das halt dann so macht, um zu sagen, so jetzt definiere ich hier so ein bisschen die Grenzen.
Das stimmt und gleichzeitig fand ich es eben trotzdem auch bezeichnend für den Erziehungsdiskurs in Deutschland, dass so ein Begriff, den jemand eingeführt hat, um über eine wahrgenommene Problematik in der Loslösung junger Erwachsener zu sprechen, dann quasi beim
ein Beschämbegriff.
Mit dem Beschämbegriff in Deutschland für Eltern oft von wirklich kleinen Kindern geworden ist. Also innerhalb von kürzester Zeit wurde doch Helikoptereltern dann verwendet für Eltern, die verhindern, dass ihrem anderthalbjährigen Kind die Schaufel über den Kopf gezogen wird auf dem Spielplatz und die da das Kind sozusagen beschützen. Und ich habe wirklich erlebt als Mutter, dass teilweise, wenn ich mich um ein Baby gekümmert habe, also wirklich ein Säugling, mir praktisch so halb ironisch gesagt wurde, ah ja, ich höre schon wieder die Rotorblätter über deinem Kind, wenn ich nach Bedarf gestillt habe oder sowas, wo ich wirklich so dachte, wow, wo sind wir jetzt angekommen, weißt du, also so von einem Diskurs über wie stark muss man 18-Jährige an irgendeiner Stelle auch loslassen zu, ist man jetzt ein Helikopter, wenn man sein 6 Monate altes Kind an die Brust legt, wenn es weint. Also das fand ich krass irgendwie, wie schnell das so passiert ist und wie undifferenziert dann letztlich dieser Diskurs auch wurde. Und ich hatte das Gefühl, man kann ne, über diesen angestoßenen Diskurs zum Thema, wie selbstständig sollten junge Erwachsene sein, total gut sich unterhalten. Und da können du und ich uns drüber austauschen. Wir haben ja beide auch große Kinder und da ist es ein Thema, zu sagen, wie viel loslassen, wie viel festhalten, völlig klar. Aber in Deutschland habe ich das Gefühl, wird eben dieses Helikoptern als so ein abwertender Begriff ganz oft eben auch verwendet in Bezug auf generell, ich sag mal, eine zugewandte Elternschaft, schon bei ganz kleinen Kindern, aber auch bei Grundschulkindern, und es wird quasi schnell so ein so eine Unterstellung ausgesprochen, dass quasi Eltern, die ihr Kind begleiten oder in einer bestimmten Weise vielleicht eine gewisse Sanftmut, eine gewisse Großzügigkeit, ein gewisses Behüten an den Tag legen, dass die sozusagen helikoptern würden und damit was Schlechtes machen.
Es ist natürlich eine Fine Line, aber also wenn wir in einer Welt wären, in der alle, ich werde es noch einmal verwenden und dann werde ich es nicht mehr sagen, dieses Wort in dieser Folge. Wenn wir in einer Welt wären, in der alle Eltern wie verrückt helikoptern würden, dann können wir sehr gerne eine Folge machen darüber, dass es doch manchmal ganz gut wäre, da so ein bisschen Druck rauszunehmen und dass es wahrscheinlich auch eine elterliche Überlastung sein kann, wenn man sich da gar so engagiert und so weiter und so fort. Aber in der Realität erlebe ich es eher so, wie wir es jetzt besprechen, dass das eher so ein Nörgeln ist an Elternschaft. Daraus jetzt so ein Spektakel und so ein Problem zu machen, ich weiß es nicht, weil wir, glaube ich, immer vergessen in dem Moment, dass die gesamte Vorgeschichte dieses einen Zähneputzens, die kennen wir nicht.
Ja.
Also wenn ich jetzt, keine Ahnung, ich sehe eine Mutter, die ihrer, keine Ahnung, 11-jährigen Tochter die Zähne putzt und du denkst halt, also, du weißt ja nicht, was davor war.
Ja, du weißt auch nicht, was die Alternative wäre. Ne? Also es ist tatsächlich so, ich glaube, das macht diese Diskussion über Überbehütung so schwierig, dass wir ja oft auch schwer greifen können, wo genau fängt die Überbehütung an, weil es auch so unterschiedlich ist von Familie zu Familie, von Kind zu Kind. Ich denke, wir sind uns beide darüber einig, dass es wichtig ist, dass Kinder Entwicklungsaufgaben bewältigen dürfen und dass wir sie quasi nicht ausbremsen in Entwicklungsimpulsen, weißt du, die sie selber haben, wo sie so ein bisschen in Richtung Selbstständigkeit streben. Also da gibt's ja ganz, ganz kleine Sachen. Ja? Wir haben irgendwie ein kleines Kind und das will uns in der Küche helfen. Und wenn wir dann vor lauter
bremse ich aus.
Ja, vor lauter Angst sozusagen, ne, sagen, nee, geh weg, du darfst kein Messer in die Hand nehmen, du darfst nicht damit hantieren, das könnte gefährlich sein, so, dann verwehre ich meinem Kind natürlich auch Erfahrungen, die für seine Entwicklung, für sein Selbstwertgefühl und so total wertvoll sein können.
Ja, also ich blödel jetzt rum, aber auch schon da habe ich, ja egal, fahren Sie fort. Ja. Ach, ich finde auch das immer mit den Messern, das ist auch schon wieder so eine also ich finde, es gibt da so ein Elternübertrumpfen, ja, also wann darf ein
unser
Kind bei uns...
Unser Einjähriger hat schon mit einem scharfen Messer Tomaten geschnitten.
Ja, mit einem rohen Ei, wann darf ein Kind mit rohen Eiern hantieren, wann darf ein Kind mit einem scharfen Messer sich selber Salami radeln, abradeln, das ist ja auch schon wieder so ein... Weißt du, man kommt immer wahnsinnig schnell in diese Vergleichgeschichten, aber so rein objektiv... Salmonellen auf dem Ei, scharfes Ding, kleine Finger, Nerven. Ich finde, there is a good cause, wenn jemand sagt, ganz ehrlich, das brauche ich nicht mit einem 1-3-5-Jährigen, weil einem, weiß ich nicht, 5-7-9-11-Jährigen kann ich halt schon mal erklären, was Salmonellen oder was halt einfach eine rostige Klinge ist. Also
ich sehe
selbst da noch nicht, dass daraus zum Schluss ein Kind kommt, das nur sich bei McDonald's ernährt.
Nein.
Also selbst und nichts gegen McDonald's. Also, weißt
nein,
du,
nein,
ich meine?
Ich weiß, was du meinst. Nein, also es ist, wie du sagst, es ist ein schmaler Grat. Also wir wissen sozusagen aus der pädagogischen Forschung, dass Eltern, die sehr, sehr ängstlich sind und ihr Kind vor ganz vielen Dingen beschützen und bewahren wollen und es sozusagen immer wieder zurückhalten. Zum Beispiel, um jetzt ein anderes Beispiel zu nehmen, im Bereich der Bewegungsentwicklung. Also dieses Kletter da nicht hoch, versuch hier nicht zu balancieren. Nein, die Schaukel, die Rutsche, das ist zu hoch. Also, dass das eben tatsächlich dazu führen kann, dass Kinder dann auch unsicherer sind und dann tatsächlich eben auch später sich manchmal mit bestimmten Dingen schwerer tun im motorischen Bereich. Also es geht nicht darum zu sagen, ich setze meinen Zweijährigen auf die höchste Rutsche oben rauf, sondern es geht im Prinzip darum, dass wenn ein Kind etwas explorieren will, dass dann man natürlich immer abwägen muss, Sicherheitsrisiken, und das ist natürlich immer mit einer gewissen Subjektivität belegt, aber dass grundsätzlich es für Kinder natürlich wichtig ist, dass sie mit ihrem Körper, mit ihren Sinnen Dinge erfahren dürfen. Und wenn wir sozusagen nicht in einer einzelnen Situation, sondern beständig quasi Kinder sehr, sehr einbremsen, fass das nicht an, kletter da nicht hoch, das ist nichts für dich, das ist gefährlich, hier darfst du nicht rein, das ist nicht, also so, dann kann sozusagen im Inneren des Kindes ein Bild entstehen von, die Welt als Ganzes ist ein total gefährlicher Ort, ich halte am besten von allem Abstand und bleib sozusagen so ein bisschen in meinem kleinen geschützten Reservat, und das kann eben dazu führen, dass dann Kinder in mancher Hinsicht eben auch Entwicklungserfahrungen nicht machen, die vielleicht für sie günstig wären. So, aber du merkst selber, ne? Ich komme da genau, auch ins Schwimmen dabei zu sagen, wo exakt fängt das jetzt an? Es gibt immer so dieses Klischee vom Kind, das auf keine Bäume klettern darf. Ich kenne ehrlich gesagt kaum noch Kinder, die überhaupt in Bäumen rumklettern. Ich habe das Gefühl, das ist ein bisschen so ein 50er Jahre Überbleibsel, also dieses Bild vom Kind, das nicht klettern gehen darf.
Weißt du, Nora, ich will dich jetzt ja gar nicht in diese Rolle derer bringen, weil merkst du, wir haben jetzt gerade so eine lustige Dynamik, dass ich immer sagen kann, aber wieso? Ja, also ich werde jetzt nicht mehr lange drauf rumhacken, aber sozusagen auch bei diesem ganzen Hochklettern.
Ja, bist du besorgt?
Sehe ich am Ende trotzdem immer noch eine Abwägungsentscheidung. Ich verstehe den Punkt wirklich. Und klar müssen dieses tolle Gefühl, wenn man einen Baum oder ein Klettergerüst hochgeklettert ist und so. Aber wenn ich weiß, warum ich bestimmte Grenzen einziehe.
Ja.
Also ich finde einen Fünfjährigen auf einem 7 Meter hohen Baum, das löst bei mir keine Freude aus, dass dieses Mädchen, dieser Junge jetzt da irgendwie so super seine Grenzen erweitert.
Ja, ich weiß absolut, was du meinst.
Natürlich weiß ich, dass meine Rolle nicht ist, unten zu stehen und zu sagen, pass bloß auf. Das ist schon klar, dass man natürlich da auch irgendwas vermitteln muss und vielleicht auch so ein paar Handreichungen gibt, wie man sicher klettert und so Sachen. Mir geht es ja immer nur um dieses Ding, dass wenn du beschließt, dein Kind, weil 5 Kinder gleichzeitig auf dem Trampolin sind, da runterzuziehen oder zu sagen, du bist auf 5 Meter Höhe und wenn du da runterknallst, da schau dir den Boden, also oder es auch gar nicht sagst, sondern es nur quasi runterpfeifst, so ungefähr, dass das nicht immer ein Helikoptern ist.
So. Nee, absolut. Ja. Und du sprichst da einen total wichtigen Punkt an. Also wir haben da teilweise so gesellschaftlich auch so sehr widersprüchliche Botschaften. Auf der einen Seite heißt es immer, Eltern, entspannt euch mal ein bisschen, ja? Mhm. Und auf der anderen Seite gibt es reelle Gefahren und die werden teilweise auch so ein bisschen runtergespielt. Ne? Also gerade das Thema Trampoline, ohne da jetzt in die tiefsten Details einsteigen zu wollen, ist so ein Beispiel dafür, wenn du da mit Ärztinnen und Ärzten der Notaufnahme sprichst, dann sagen die oft sozusagen, die allererste Regel überhaupt ist, bei uns im Garten kommt kein Trampolin. Das ist ein Sportgerät, kein Spielgerät. Ihr glaubt nicht, was da für krasse Verletzungen passieren, gerade wenn mehrere Kinder gemeinsam, das darf man wirklich nicht unterschätzen. Und trotzdem ist es im allgemeinen Elternkosmos oft so, dass wenn man dann sagt, mein Kind darf da nicht mitmachen, oder ich ziehe mein Kind darunter, dass man schnell als so eine Mischung aus Spielverderber, Helikopter, ne, also so überbehütendes Elternteil dasteht. Und ich habe das in unterschiedlichsten Kontexten schon erlebt. Und teilweise gibt es ja auch so kulturelle Unterschiede. Wir haben ja, als unsere beiden großen Kinder klein waren, in England gewohnt. Und da gibt es ein extrem großes Bewusstsein für die Gefahren von Verschluckungsunfällen bei Kleinkindern. Das heißt, wenn du zum Arzt gehst, wird dir total stark eingebläut, dass du niemals deinem kleinen Kind irgendetwas Prallelastisches zu essen geben darfst. Das heißt, alles,
was heißt das?
Ich erkläre es. Alles, was sozusagen prall in eine Haut gepackt ist. Und das kann sowas wie ein Wiener Würstchen sein, ne? Also wo praktisch in dieser Wurstpelle diese Wurstmasse so drin ist, aber das kann eben auch eine Blaubeere, eine Traube, eine kleine Tomate, sowas sein. Und es wird eben dir in England total eingebläut, wie du diese Sachen schneiden musst, sodass dieser prallelastische Effekt nicht mehr da ist, sodass das nicht in der Luftröhre des Kindes hängen bleiben kann. Und in Kitas und Kindertageseinrichtungen werden alle Menschen, die dort arbeiten, geschult, wie sie diese Sachen schneiden müssen. Und wenn eine Erzieherin eine nicht geschnittene Weintraube auf den Tisch legt für ein zweijähriges Kind, wäre das ein abmahnfähiger Fehler.
Geil, das habe ich nicht gewusst. Das ist ja eigentlich total, wenn man es weiß, ist es eine totale Binse. Ja klar, eine Weintraube, die klemmt und eine halbe Weintraube klemmt nicht, weil die ist ja in sich dann weich und die,
genau,
die rutscht
da
durch
oder dann
kannst
Effekt,
du klopfen.
Tropfen. Genau, wie so ein Stopfen. Und wenn du, sag ich mal, dort gelebt hast mit einem kleinen Kind in diesem Alter, wird dir das so von allen Ecken und Enden eingebaut und das ist so dominant, sag ich mal, dass du never ever auf einem Spielplatz deinem Kind eine ganze Traube verfüttern würdest, wenn das noch keine 5 Jahre alt ist. So. Und ich habe das so verinnerlicht, dass ich das halt immer noch so mache. Das heißt, bei uns zu Hause schneide ich alle prallelastischen Lebensmittel immer längs auf. Weil ich das so gelehrt habe. Ja, und das macht mir auch überhaupt keinen Stress oder keine Extraarbeit. Das ist einfach so komplett in mein System übergegangen. Aber wenn du in Deutschland dann auf einer Party oder im Kindergarten oder so immer wieder diejenige bist, die sagst, mein Kind darf bitte keine ganzen Weintrauben, bitte keine Würstchen in die Hand geben, bitte keine Blaubeeren, die nicht aufgeschnitten sind, wirst du sehr schnell in so eine Helikopterecke gesteckt im Sinne von, was ist denn mit der los? Warum darf deren Kind nicht ganz normale Sachen essen? Und natürlich kannst du dann für dich sagen, ich weiß, dass ich gute Argumente auf meiner Seite habe, aber kulturell wirst du halt trotzdem quasi abgestraft dafür, in so einem Bereich dann so unentspannt zu sein.
Das ist ja super.
Weißt du?
Das ist cool. Also herzlich willkommen im Überlebenspodcast von aller Anfang. Den Helikoptereltern Nora und Oliver. okay. Also das habe ich, Und das finde ich eine super Geschichte, weil ich hätte das wahrscheinlich auch gedacht.
Dass ich da ein bisschen
drüber
bin.
Das gebe ich offen
bin.
Zu. Also ich weiß, ich bin ja nicht frei von diesen Gedanken.
Ja, ja.
Also ich sehe ja ständig so Situationen, wo man sich so denkt, so ho, 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 ho. Ja.
Ja.
Aber ich bin dafür der vom Trampolin runterzieher jahrelang gewesen. Ne? Ja, wie kommen wir da raus?
Und wir waren ja jetzt gerade so bei so ein bisschen so Sicherheitsthemen, ne? Also sowas wie Trampolinspringen, irgendwelche verschluckungspotenziellen Unfälle und so. Da finde ich es manchmal schwer zu entscheiden, was ist, sag ich mal, vernünftige Vorsicht.
Genau. Wir müssen vielleicht doch kurz noch bei der Sicherheit bleiben.
Ja.
Weil auch die sind ja, und das war, so fing dein Satz, glaube ich, vorhin an, die sind ja trotzdem dann plötzlich verhandelbar, wenn es um Kinder geht. Und das finde ich das Schräge. Also, dass du sozusagen aus pädagogischen Glaubenssätzen heraus sagst, mein Kind muss auf den 7 Meter Baum oder muss im Trampolin den Gleichgewichtssinn entwickeln oder muss mittels einer Weintraube den Schluckreflex oder was auch immer, so. Also ich scherze jetzt so ein bisschen, hoffentlich ist das allen klar, aber und du dafür bereit bist, Sicherheitsargumente, die jemand anderer mit einer anderen Perspektive haben würde oder hat, in den Wind oder halt da so eine Abwägung zu übernehmen. Und ich glaube, das macht die Diskussion so schwer. Also, wenn du Eltern triffst, die sagen, da waren wir halt regelmäßig im Schwabinger Krankenhaus in der Notaufnahme, weil der hat sich immer beim irgendwie so und so wehgetan, dann denke ich so, wow, ist das jetzt, das Kind habt ihr empowered immer an. Bitte?
Ist das ein Flex, so dieses, seid ihr da stolz darauf, oder?
Ja, also die erzählt mir das mal so und dann war das halt so, das ist halt der Charakter des Kindes und der machte irgendeinen verletzungsintensiven Sport oder was auch immer, das gehört halt dann so dazu. Also da gibt's ja wirklich, da gibt's große Toleranzbereiche, sage ich mal, während du, wenn du aus der Nummer halt nicht kommst, dann stehst du immer so ein bisschen ungläubig davor. Ja.
Ja, Ja, total. Nee, und ich finde das super schwierig. Und dieser Diskurs, wir führen den ja im Moment so ein bisschen als eine moderne Elterngeneration, aber der ist im Grunde genommen schon total alt. Ich weiß nicht, du kennst sicherlich zumindest vom Namen her den großen Pädagogen Janusz Korczak, der sozusagen Anfang des 20. Jahrhunderts sehr intensiv gewirkt hat, auch wirklich sehr progressiv schon gearbeitet hat zum Thema Kinderrechte sind Menschenrechte und so, ne, in den 30er Jahren, und der dann eben in einer Gaskammer gestorben ist als jüdischer Pädagoge, ganz traurige und schreckliche Geschichte. Und er hat eben die Rechte des Kindes formuliert, mehrere. Und eines der provokantesten Rechte, die er da formuliert hat, ist das Recht des Kindes auf seinen eigenen Tod. Wo er praktisch in der Sprache der damaligen Zeit versucht hat auszudrücken, wir dürfen unsere Kinder nicht aus Angst vor dem Tod vom Leben fernhalten. Und seine These war eben dieses, wenn Eltern die ganze Zeit nur Angst haben um ihr Kind und es quasi behüten und es darf sozusagen nicht raus, weil in der Welt könnte ihm was passieren, dann verpasst es das Leben selbst. Und das ist eine krasse These. Und ich habe mit diesem Satz, ein Kind hat ein Recht auf seinen eigenen Tod, sehr gerungen und tue das auch immer noch. Und gleichzeitig zeigt das so ein bisschen, dass dieser Diskurs, was darf man erlauben, was verbieten, was nimmt man dem Kind auch, indem man bestimmte Dinge verbietet, steht das im Verhältnis zu dem Schutz, den man walten lässt und so, im Prinzip eine Diskussion ist, die wir seit 100 Jahren führen. Das ist kein moderner Helikopter-Eltern-Austausch.
Ja, okay. So, jetzt muss ich mal ein bisschen grübeln, ja.
Let my dog quickly. Aber ja, nein, aber das ist mir gerade so eingefallen, ne? Das ist wirklich, wir haben ja manchmal so dieses Bild, ja, in der guten alten Zeit sind alle Kinder auf Bäume geklettert und da war die große Freiheit und heute sind wir so überbehütend. Und Korczak hat eben praktisch vor 100 Jahren schon überlegt, wie stark dürfen, müssen wir Kinder schützen, wie stark haben Kinder auch ein Recht auf eigene Entfaltung. Und letztlich ist das immer noch ein Diskurs, in dem wir uns sozusagen bewegen. Und ich selbst bin da oft sehr unsicher, weil ich zum Beispiel dieses Argument, dass wir Eltern auch eine große Verantwortung tragen dafür, welche Ängste wir unseren Kindern weitergeben, ne? Und wie angstgeleitet wir in unserer Elternschaft sind, total nachvollziehen kann. Und es gibt zum Beispiel interessante Studien, dass sowas wie eine Angst vor Hunden zum Beispiel, ne, die ja viele Menschen haben, ganz stark sozial erlernt ist, dass wenn Kinder spüren, meine Mutter, mein Vater weicht sozusagen auf dem Gehweg immer zurück und verkrampft so ein bisschen, wenn wir einem Hund an der Leine begegnen, dass dann unbewusst das Kind abspeichert, das ist eine potenzielle Gefahrensituation. Und Eltern, die da, sag ich mal, entspannter sind, was Hunde angeht, jetzt völlig wertfrei gesprochen, haben eben meistens auch Kinder, die weniger Angst vor Hunden haben. So.
Okay.
Und dann muss man die nächste Diskussion wieder führen im Sinne von, in welcher Situation ist es vielleicht auch sinnvoll, Respekt vor Hunden zu haben, ne? Und gleichzeitig ist es eben so, dass ich denke, ja, klar, und mein Wunsch ist durchaus, unsere Kinder nicht zu total verängstigten Menschen heranzuziehen, die alles und jedes fürchten. Und gleichzeitig kann ich halt manchmal auch nicht aus meiner Haut. Und es wäre an manchen Stellen auch nicht authentisch zu sagen, diese Angst habe ich nicht. Und klar, manchmal habe ich eine Verantwortung, mich mit meinen Ängsten auch auseinanderzusetzen und zu überlegen, ne, wie begründet sind die. Und gleichzeitig denke ich, es gibt einfach auch Situationen, da ist es vielleicht nicht rational, was wir gerade für Maßnahmen für unser Sicherheitsgefühl brauchen. Und es kann trotzdem valide sein, zu sagen, ich brauche das jetzt gerade so.
Genau, weil ich glaube, wir den Behütenden sonst außer Acht lassen, wenn ich dich richtig verstehe. Mhm. Also in dem Moment, wo ich Unsicherheit spüre in einer Situation, in der sich mein Kind befindet und ich ja dadurch quasi auch, wenn ich dann über mein Unsicherheitsgefühl so hinweggehe, dann bin ich ja eigentlich auch kein guter Begleiter. Also ich glaube, oft sind so Situationen ja, glaube ich, auch sehr situativ. Also je jünger das Kind zumindest ist es ja, jetzt haut er dem mit der Schaufel auf den Kopf. Da kannst du nicht vorher dir 3 Tage überlegt haben, was mache ich, wenn und so, sondern du musst ja in dem Moment handeln und dann zu sagen, da mische ich mich jetzt ein. Das kommt ja aus dir selber heraus, dass du sagst, das ist nicht richtig oder das ist Verletzungsgefahr oder du bist selber mal mit einer Schaufel geschlagen worden oder. Aber ich finde, dass du als Eltern da auch ein eigenes Recht hast, dieses behütende Element nicht zu negieren.
Ja.
Meinst du so? Oder habe ich dich falsch verstanden?
Nein, nein, das ist so. Ich meine nur, also es gibt ja sozusagen auch manchmal gewisse Irrationalitäten. Ja, also ohne jetzt in die tiefsten Details reingehen zu wollen. bei uns in der Nähe hier ist vor kurzem ein Kind tödlich verunglückt auf dem Schulweg. Und das war einfach eine sehr, sehr schreckliche Begebenheit. Und dieses Kind war eben allein auf so einem Roller unterwegs und ist überfahren worden. Und ich habe selbst gemerkt, dass ich in den Wochen nach diesem Unfall den ganz, ganz starken Impuls hatte, mein eigenes Kind zur Schule zu begleiten und nicht allein mit dem Roller fahren zu lassen. Und objektiv war vor dem Unfall, der da passiert ist, mein Kind fährt alleine mit dem Roller zur Schule, nicht gefährlicher als danach. Und mittlerweile fährt mein Kind auch wieder mit dem Roller zur Schule und ich habe sozusagen das für mich verarbeitet. Und dann könnte man natürlich sagen, was sollte das dann, dazwischen 3 Wochen oder 4 Wochen das nicht zu machen? Und ich habe selbst gemerkt, das hatte wenig mit meinem Kind zu tun und viel mit meinem eigenen Schreck und diesem Gefühl in einer Situation, wo man sehr, sag ich mal, ganz drastisch vor Augen geführt bekommt, wie unkontrollierbar und fragil, ne, das Leben ist, so, so ein subjektives Gefühl von Kontrolle wieder zu erlangen. Und ich glaube gleichzeitig, dass wenn ich mich da sozusagen gezwungen hätte, gegen mein Gefühl, weißt du, mein Kind nicht zu begleiten, dass das nicht besser gewesen wäre. Ich habe meinem Kind keine Angst gemacht. Ich habe nicht gesagt, ich begleite dich jetzt, weil ich Angst habe, dass du überfahren wirst, sondern ich habe, ohne das weiter zu erklären, einfach gesagt, ich habe gerade Lust, mit dir das zu machen oder ich möchte dich hinbringen. Und das war mein Weg, mit diesem Schock umzugehen. Und das ist sowas, wo ich denke, wir sind manchmal so streng mit uns als Eltern, immer für alles, sag ich mal, gute, rationale Argumente zu brauchen. Und manchmal hat man die nicht. Manchmal hat man einfach ein Gefühl von, heute nicht. Oder heute möchte ich mein Kind begleiten. Oder im Moment gerade ist meine eigene Unsicherheit bei manchen Themen so groß, dass ich das nicht will. Und da dann auch zu sagen, auch das darf sein, wenn ich mit einem Thema vielleicht aus meiner Biografie heraus oder was auch immer, einen besonderen Struggle habe, dann darf ich darauf auch hören. Und andere können das dann vielleicht manchmal nicht verstehen, aber es wäre nicht authentischer, mich dann quasi zu zwingen, weißt du, zu was sich nicht gut anfühlt. Dafür möchte ich so ein bisschen eine Lanze brechen. Ich kriege das, um jetzt ein anderes Beispiel zu verwenden, in meinem Umfeld zum Beispiel sehr viel mit, dass es sehr viele Diskussionen gibt zum Thema Übernachtungspartys, bei Freunden übernachten. Und es gibt da Menschen, die sagen, das ist doch das Normalste auf der Welt, Kinder übernachten die ganze Zeit beieinander, da ist doch überhaupt nichts dabei. Und es gibt andere Familien, die haben da sehr viele Ängste, was eben auch Missbrauchs- und Übergriffigkeitsszenarien angeht. Und dann gibt es Familien in unserem Umfeld, die haben zum Beispiel die Regel, dass ihre kleine Tochter nirgendwo übernachten darf, wo es einen ihnen nicht näher bekannten Mann gibt. Ob das dann ein Vater ist oder ein großer Bruder oder irgendwas. Aus einer Angst vor einer Übergriffigkeit heraus. Und natürlich kann man sich dann hinstellen und sagen, das Leben ist lebensgefährlich und was nehmt ihr euren Kindern damit? Aber ich habe sozusagen mit verschiedenen Menschen darüber gesprochen und habe einfach gemerkt, das hat total viel auch mit eigenen Erfahrungen zu tun. Davon, wie sicher oder nicht sicher man die Welt und solche Szenarien erlebt. Und ich finde das auch legitim zu sagen, mein Sicherheitsbedürfnis gibt das nicht her. Und umgekehrt gibt es andere, die sagen, das gehört zu meinen tollsten Kindheitserinnerungen. Und ich habe mich da immer sehr sicher gefühlt. Und ich habe auch das Gefühl, in unserem sozialen Umfeld, in unserem Freundeskreis, ich würde da so für alle die Hand ins Feuer legen. Und auch das ist legitim. Und ich erlebe da zum Beispiel oft so ein gegenseitiges Beschuldigen. Also die einen sagen, die anderen sind zu fahrlässig. Und die anderen sagen, die einen sind zu übervorsichtig. Und wir haben da oft, finde ich, wenig Toleranz dafür zu sagen, es ist okay, dass Menschen da unterschiedliche Grenzen spüren dessen, was sie gut mittragen können.
Ja, also ich merke da dieses, je besser es mir gelingt, so dieses Menschen erziehen unterschiedlich oder begleiten ihre Kinder unterschiedlich, dass dieser Gedanke wahrscheinlich einer der Kerne ist für diese Diskussion oder für dieses Gespräch auch andersrum. Also sozusagen, weil ich ja vorhin so sagte, na, dass man sich da manchmal schon so seine Gedanken macht, wenn man so dies oder jenes beobachtet, einfach immer wieder zu, in diesen Gedanken zurückzugehen und zu sagen, dass kann man doch aushalten, innerhalb bestimmter gesellschaftlicher, juristischer Grenzen und so, dass Menschen unterschiedlich sind und auch unterschiedlich die Kindheit ihrer Kinder bestimmen und gestalten. Mhm. Aber vielleicht haben wir da auch immer so ein, ich überlege gerade, ob das auch so ein Reflex ist, sich rückzuversichern. Also wenn ich sehe, die Nora schneidet Weintrauben, dann fühle ich mich halt super, weil ich auch ein Weintraubenschneider bin, so, oder ich bin es eben nicht und dann habe ich ja plötzlich vielleicht so einen Weintraubenschneidestress und das müsste ich halt dann mal einen Moment aushalten, aber stattdessen möchte ich natürlich vielleicht diese Dissonanz möglichst schnell auflösen und sagen, die Nora, die hat halt einen Hau mit den Weintrauben. Also ich glaube, dass der Schritt halt einfach so viel leichter ist, sehr menschlich und universell gesprochen, als zu sagen, hi, ich bin Oliver und warum schneidest du bitte deine Weintrauben? Oder mit den Imlaus kann man alles machen, nur halt nicht Weintrauben essen. Also das ist ja auch okay, die sind ja trotzdem ganz nett, weißt du? Also so das. Aber das sind so Identifikationsgeschichten vielleicht auch zum Teil einfach.
Ja, aber du hast völlig recht. Also ich glaube, ein ganz großer Teil überhaupt dieser gegenseitigen Abwertung, die teilweise unter Eltern auch passiert, hat ganz viel mit eigenen Unsicherheiten zu tun, damit zu versuchen, im eigenen Weltbild wieder zurechtzurücken, zu sagen, wir sind sozusagen die, die es normal und richtig machen. Und dann muss man sich quasi abgrenzen gegen die, die zu wenig machen und gegen die, die zu viel machen. Und man selber will sich so in der goldenen Mitte justieren. Und das klappt eben oft dann am besten, wenn man so ein bisschen sagt, ja, die übertreiben und die sind verantwortungslos. Und was dabei eben oft total hinten runterfällt, sind die unglaublichen individuellen Unterschiede eben zwischen Familien, sowohl was deren Lebenssituation und Ressourcen angeht, aber wirklich auch, was die Persönlichkeitsprofile und Bedürfnisse der Kinder wie der Eltern angeht. Und was ich eben sehr, sehr häufig erlebe, gerade übrigens auch im Kontext von Neurodivergenz, um dieses Stichwort nochmal so reinzuwerfen, ist, dass Eltern sehr, sehr feinfühlig erspüren, was ihr Kind braucht, wo ihr Kind vielleicht auch ein bisschen mehr Unterstützung braucht als andere. Und anstatt dass ihnen dann gespiegelt wird, Mensch, wie toll, dass ihr spürt, dass euer Fünfjähriger hier vielleicht noch eine engere Begleitung braucht, dass eure Zehnjährige hier diese Brücke vielleicht irgendwie gut gebrauchen kann, wird dann eben oft eher ein bisschen abwertend, herablassend, ne, darauf geschaut, wenn Eltern nach individuellen Wegen suchen, wie sie ihren Kindern Dinge leichter machen können. Und wir hängen oft sehr gesellschaftlich drin, bestimmte Kompetenzen und auch in Sachen Selbstständigkeitsentwicklung viele Dinge so am Alter festzumachen, im Sinne von mit 6 muss das doch nicht mehr sein, ein 9-Jähriger muss das doch können, so. Und dabei lassen wir völlig außer Acht, dass eben die individuelle Entwicklungsspanne immens ist. Und man geht zum Beispiel, also nur um einfach so mal eine Zahl reinzuwerfen, davon aus, dass Kinder mit ADHS, was so sozioemotionale Entwicklung angeht, ungefähr ein Drittel jünger sind als Gleichaltrige, quasi von ihrem Entwicklungsstand her. Ne? Also wenn du ein 6-jähriges Kind mit ADHS hast, ist das von der emotionalen Regulationsfähigkeit ungefähr auf dem Stand von einem 4-jährigen. Ne? Und wenn du 12-Jährigen mit ADHS hast, ist der halt ungefähr auf dem Stand von einem 8-Jährigen, was schon einen krassen Unterschied macht. Und dann kann das natürlich so wirken, wenn du dann sagst, mein 12-Jähriger braucht noch, dass ich abends an der Bettkante sitze zum Einschlafen, dass man denkt, hallo mit 12, ja. Aber bei einem 8-Jährigen wäre das gar nicht so ungewöhnlich. Und anstatt dass dann Eltern in dieser Individualität bestärkt werden und man so ein bisschen auch einfach dieses Zutrauen hat zu sagen, ihr werdet schon wissen, ja, wird da eben sehr, sehr oft geurteilt. Und das läuft unglaublich gut. Ich meine, es gab vor ein paar Jahren diesen Trend, da sind zwei Bücher hintereinander erschienen in ganz kurzer Folge, die sich über Helikoptereltern lustig gemacht haben, was im Prinzip einfach so eine Sammlung von Anekdoten war, die Lehrkräfte gesammelt haben über angebliche Helikoptereltern. Ne? Wo dann stand, also da gab es dann ein Buch, das hieß irgendwie, verschieben Sie die Klassenarbeit, mein Sohn hat Geburtstag, und dann gab es noch eine andere. Anderes Buch im ähnlichen Duktus, und dann wurde da so sich drüber amüsiert. Es gibt tatsächlich Eltern, die föhnen morgens die Klobrille für ihr Kind warm. Wie absurd ist das denn so? Und natürlich kann man diesen Impuls erstmal verstehen, sowas zu hören und zu denken, what? Ja, irgendwo ist auch eine Grenze. Und gleichzeitig, wenn du sozusagen einmal kurz um die Ecke blickst und dir vorstellst, du hast ein Kind, das irgendeine besondere sensorische Empfindlichkeit hat, ja, und das wirklich mit dieser Kälte nicht gut klarkommt, ist es dann wirklich das Drastischste auf der Welt zu sagen, wenn sozusagen unser Start in den Tag davon abhängt, dass ich einmal diese Klobrille anwärme und dann kann mein Kind auf Toilette gehen und danach kann der Tag starten, so ungefähr. Weißt du, was spricht denn dagegen? So. Ja. Und wir haben halt ganz oft auch diese unterschiedlichen Zuschreibungen, gerade was so dieses Verwöhnen angeht bei Kindern und bei Erwachsenen. Ne? Also da haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen, dass wenn es gibt viele Erwachsene, die irgendwelche Pet-Peeves haben und irgendwelche besonderen Dinge brauchen, wo dann irgendwie Partner sich so aufeinander einschwingen und sagen, ich weiß, ich darf mit meinem Mann vor dem ersten Kaffee nicht reden, der muss erstmal wach werden oder so. Und wenn man aber in der gleichen Weise auf Kinder dann irgendwie Rücksicht nimmt, wird das oft eben unter Helikoptern subsumiert. Und wir als Familie, da schreibe ich ja auch viel drüber in meinen Büchern, sind grundsätzlich eine Familie, die sehr auf dieses sanfte und wirklich auch behütende Sätz zu sagen, die Basis von allem ist für uns erstmal, dass unsere Kinder sich bei uns und mit uns wirklich einfach wohlfühlen sollen, sicher fühlen sollen, dass wir die nicht in so eine künstliche Selbstständigkeit pushen wollen, sondern dass sie gerade bei uns Eltern auch diese Erfahrung machen sollen, auch bedürftig sein zu dürfen, auch klein sein zu dürfen, auch nicht alles allein schaffen zu müssen. Und ich habe das Gefühl, da steckt auch ganz, ganz viel Wärme drin, wenn man sozusagen einem Kind auch zeigt, wenn du noch Hilfe beim Anziehen brauchst, wenn du das nicht alleine machen willst, wenn du davor Angst hast, dann bin ich bei dir. Und natürlich heißt es nicht, dass man sozusagen den Radius des Kindes immer mehr verengt. Ne? Also ich spreche ja manchmal über diese Balance zwischen Schützen und Schubsen und da ist schon was dran. Man muss, glaube ich, manchmal auch schauen, dass man bestimmte Ängste, Unsicherheiten nicht unbewusst immer weiter verstärkt. So. Aber das ist ein sehr, sehr schmaler Grat, der sehr feinfühlig beschritten werden muss. Und das, was eben oft als Nicht-Helikopter gesellschaftlich sozusagen beschrieben wird, ist aus meiner Sicht oft ein Schubsen von Kindern in eine Überforderung und auch ein gewisses emotionales Alleinlassen von Kindern im Sinne von, du schaffst das schon. Ne? Und das kann halt auch ganz schnell dazu führen, dass es Kindern einfach nicht gut geht mit Situationen. Und ich sehe da keinen Benefit drin. Ich glaube nicht an diese Narrative von wegen, Kinder müssen manchmal völlig überfordert sein und an diesen Krisen können sie dann wachsen oder sowas.
Ich weiß auch gar nicht, wo die dann dahin wachsen sollen. Ja. Ich denke auch, gerade wenn ich an die ein bisschen Älteren denke, an so Pubertät, Adoleszenz, dass das, dass wenn da noch eine lose Verbindung ist, zu sagen, okay, jetzt merke ich, jetzt bist du quasi gerade ein bisschen größer, jetzt bist du gerade ein bisschen kleiner, aber sozusagen, warum darf man einem 18-Jährigen nicht mehr bei einer Fahrradpanne helfen? Oder warum darf man eine 19-Jährige nicht noch mit dem Auto irgendwo abholen oder die Turnschuhe hinterher tragen? Warum muss man dann plötzlich sagen, nee, also weißt du, als ich in deinem Alter war, also hat uns ja auch nicht geschadet, dieses bescheuertste Argument überhaupt. Da wehre ich mich einfach. Natürlich verstehe ich, was du sagst, Ängste nicht verstärken. Und ich verstehe auch, dass man gerade in der älteren Lebensphase von Kindern, dass es da viele Dinge gibt, die man irgendwie diskutieren muss. Aber die Mehrzahl, ich glaube, der pubertierenden oder heranwachsenden jungen Menschen haben es eher mit Eltern zu tun, die so zwischen ich weiß nichts, was die machen oder ich verbiete rigoros alles Mögliche. Also ich glaube, das wäre eher der deutsche Alltag als so ein du kannst dich immer melden, wenn's, und aber ich werde mich auch immer ein bisschen einmischen, wenn ich das Gefühl habe, du bist gerade an einem Punkt, wo du einen Rat, einen Hinweis brauchst. Ja. So.
Ja.
Und das ist natürlich eine sehr feine feine Linie, aber diese Verbindung dann, also Verbindungen abzubrechen aufgrund von die Erfahrung muss sie oder er jetzt alleine machen, da weiß ich nicht, das kaufe ich immer noch nicht so ganz. Ja. Und hey, abbrechen können, das Kind ist ja dann immer noch später. Also wenn es seine Ruhe haben will oder eine Erfahrung nicht gemacht hat. Oder man kann auch immer noch mit 18 auf den Baum klettern und man kann auch noch mit 20 ins Trampolin gehen, wenn man da irgendwie noch einen Need hat. Ja. Ja. Weiß nicht, ob das, weißt du, was ich meine? Also ich finde dieses, im Zweifel halt für die Verbindung, denke ich mir gerade so.
Ja. Ja, also ich glaube, wir müssen diese Angst loswerden, dass wir unsere Kinder sozusagen in die Unselbstständigkeit erziehen, wenn wir fürsorglich und liebevoll und zugewandt sind, weil in uns allen, in uns Menschen dieser Drang nach einer gewissen Unabhängigkeit und Selbstständigkeit auch steckt. Und der lässt sich auch nicht so leicht im Kern ersticken, sondern der ist einfach sehr stark. Und Herbert Rinz-Polster hat da ganz viel drüber geschrieben, dieses dass sozusagen evolutionär es einfach auch überhaupt keinen Sinn ergeben würde, wenn Kinder und Jugendliche nicht den starken Drang hätten, ihr Leben irgendwann selbst in die Hand zu nehmen. Und dass aber diese echte Selbstständigkeit aus einer Erfahrung erlaubter Unselbstständigkeit erwächst. Und dass sozusagen dieses frühe Pushen in die Selbstständigkeit oft so eine Scheinselbstständigkeit quasi bei den Kindern erzeugt. Also wenn ich super stolz bin, dass mein 4 Monate altes Kind schon alleine einschlafen kann, dann ist das eben keine echte Selbstständigkeit, ne, wenn ich das dem so antrainiert habe, sondern dann ist das im Prinzip eine erzwungene Selbstständigkeit, die oft dazu führen kann, dass das ältere Kind mit großen Unsicherheiten zu kämpfen hat, weil es in der Phase, in der es entwicklungsgerecht gewesen wäre, eben nicht diese Unselbstständigkeit erfahren durfte von, ich darf Hilfe brauchen beim Einschlafen und irgendwann brauche ich die nicht mehr aus mir selbst heraus. Und da gibt es andere Beispiele dafür auch, dass sozusagen manchmal, wenn Kinder sehr früh in eine Selbstständigkeit geschubst werden, für die sie eigentlich noch nicht bereit sind, sie dann später, im späteren Alter auf einmal nochmal eine ganz starke Unselbstständigkeit in so einem Bereich entwickeln, weil es dann quasi geht. Ne? Und ich finde es wirklich wichtig, da nicht in diese Ängste reinzukommen. Und genau wie du sagst, also wie oft wurde mir prophezeit, dass ne, meine Kinder nicht selbstständig werden, weil wir die so verwöhnen und wie soll das alles werden? Und jetzt ist ja mein ältestes Kind ausgezogen und klar gibt es da manchmal diese Momente, wo dann ein Kind anruft und sagt, und wie funktioniert das nochmal, die Waschmaschine so, ja? Und gleichzeitig, das ist ja überhaupt nichts Schlimmes, wenn man daraus nichts Schlimmes macht, sondern im Prinzip kann man das total positiv sehen und sagen, da hat jemand gelernt, wie man um Hilfe bittet, da hat jemand gelernt, nicht alles allein schaffen zu müssen und in dem Moment, wo es nötig ist, ne, findet die Person aber auch Strategien, ihren Alltag zu bewältigen. Und das ist doch eigentlich das, was wir unseren Kindern und Jugendlichen auch mitgeben wollen. Also ich finde auch manchmal, gerade bei den jungen Erwachsenen, gibt es immer noch so diesen Glaubenssatz von so ganz oder gar nicht. Weißt du, also entweder du willst alleine wohnen, dann schaff auch alles selber oder sei halt zu Hause so. Und ich finde, gerade je älter die Kinder werden, desto mehr müssen wir dieses Pendel irgendwie halten von, wenn du dir zutraust, alleine für eine Woche mit deinen Freunden in Urlaub zu fahren, go for it. Und wenn du aber das Bedürfnis hast, in irgendeiner Umbruchssituation nochmal nach Hause zu kommen, Unterstützung zu bekommen, was durchzuspielen, kannst du das genauso haben. Du musst dich jetzt nicht entscheiden, ob du klein oder groß sein willst, sondern du darfst auch beides haben, gleichzeitig.
Mhm, ganz genau. Und auch, weil die werden ja auch nicht mit einem Schnips groß. Also ich glaube, sogar bestimmte Entwicklungsschritte sind erst mit 2022 abgeschlossen. Also dann da irgendwie so gleich zu erwarten, das klappt jetzt alles von jetzt auf gleich. Oder wenn du einen Schritt in die Selbstständigkeit machst, dann musst du den komplett gehen. Also dieses Beispiel mit dem Urlaub finde ich ganz schön, weißt du? Also so dieses, ja, wenn ihr das macht, dann müsst ihr aber auch, keine Ahnung, den Bus selber buchen und das Zelt selber aufstellen. Weil man sagt so, okay, aber wie sollen sie das denn jetzt? Also ich meine, ja.
Ja.
Das Thema Einmischen können wir mal anders machen, das ist natürlich auch eng verwandt, aber trotzdem, ich merke so im Zweifel dann lieber Schritt für Schritt als dieser Kaltwassersprung.
Ja, also was ich vielleicht noch ganz kurz erwähnen möchte zum Schluss bei diesem Überbehütungsthema ist, meine Freundin Inke Hummel, die Pädagogin ist, schreibt auch viel zu diesem Thema. Die hat jetzt auch ein Buch veröffentlicht, das heißt Zu viel des Guten, zu wenig fürs Leben. Die hat auch ein Buch davor geschrieben, das heißt Nicht zu streng, nicht zu eng. Und da beschäftigt sie sich ganz viel so mit diesem Balanceakt, zu sagen, wie kann man Kinder vor Überforderung schützen, aber wie kann man eben auch schauen, dass Kinder nicht klein gehalten werden, sozusagen in ihrer Entwicklung. Und da versucht sie immer sehr stark anzuregen, zu sagen, behüte ich mein Kind vor etwas, was es einfach noch nicht kann, wozu es noch nicht bereit ist, wo es noch mehr Begleitung braucht, oder falle ich in so eine Art Vermeidungsverhalten, auch weil ich selber Angst habe vor gewissen Konflikten oder einem gewissen Frust. Und sie beschreibt dann zum Beispiel in ihrem aktuellen Buch, dass sie immer mal wieder Eltern in ihren Beratungskontexten erlebt, die sozusagen ganz, ganz viele Übergangs- und Schwellensituationen, die für Kinder ja schwierig sein können, ne? Also losgehen, wieder heimgehen, irgendwohin ins Auto, sowas, praktisch mit so Handy-Videos überbrücken, weil sie quasi die Erfahrung gemacht haben, meinem Kind fällt es oft schwer, sich von einer Situation zu lösen und einen Übergang zu schaffen. Und wenn ich quasi dann immer, ne, das Handy anmache und das Kind quasi ablenke in so einer Situation, dann kriege ich diese Übergänge hin. Und dann gibt es eben teilweise Familien, da wird aus dieser Notfallmaßnahme dann so die Regel. Und egal, ob es dann ums Zähneputzen oder um den Übergang vom Straßenkleidung in den Schlafanzug oder irgendwas geht, es wird praktisch immer das Handy rausgeholt und es wird immer ein Video angemacht, sodass dann eben keine Frustration und keine Konflikte entstehen, weil das sozusagen übertüncht wird durch diesen Medienkonsum. Und da beschreibt sie eben so, dass das sozusagen nachvollziehbar ist, wie man da reinrutschen kann und dass das gleichzeitig natürlich auch Momente von echter Begleitung durch eine Frustration letztlich oft verhindert, weil man sozusagen versucht, das möglicherweise negative Gefühl, das da aufkommen könnte, im Keim zu ersticken. Verstehst du, was ich meine?
Ja, ja.
Und es geht ja nicht um Schuldzuweisung. Es geht ja nicht darum zu sagen, Eltern sind jetzt irgendwie falsch oder schlecht, wenn sie das machen, sondern sie beschreibt so diese Dynamik zu sagen, macht ihr das fürs Kind oder macht ihr das auch aus so einem eigenen Vermeiden von Konflikten und schwierigen Gefühlen heraus. Und das ist zum Beispiel was, was ich so als Impuls auch für mich selber in meinem Alltag durchaus gerne mitgenommen habe, da zu sagen, manchmal muss man so ein bisschen ehrlich mit sich selber sein, ne, im Sinne von, braucht mein Kind jetzt gerade diese Art von Begleitung und Behütung oder bin ich jetzt gerade auch ein bisschen an so einem vermeidenden Ort? Und auch das darf, finde ich, zu einem gewissen Grad sein, aber da ist sowas, wo man so ein bisschen hinschauen darf, manifestiert sich das, will ich quasi mit meinem Kind einen Alltag haben, der möglichst smooth läuft, wo wir nie, weißt du, Reibung miteinander haben und ist das vielleicht auch was, weißt du, wo wir nochmal hinschauen dürfen im Sinne von, wäre das vielleicht für uns in unsere Beziehung manchmal auch ganz günstig, dass wir eine Situation miteinander lösen, ohne quasi so ein Hilfsmittel dafür zu benutzen. Also du merkst selbst, ne, ich bin da auch nicht an dem Punkt, irgendjemandem da Vorwürfe oder Schuldgefühle machen zu wollen. Und natürlich habe ich auch schon Situationen mit Handys überbrückt. Aber mir ist beim Lesen dieses Buches trotzdem so bewusst geworden, okay, das gibt's auch. Also dieses.
Ja, okay. Also ich verstehe, also du kichertest das, glaube ich, nur, weil ich so ein bisschen die Augenbrauen natürlich hier hochziehe. weil natürlich ist das isoliert betrachtet etwas, was vielleicht in dieser Familie man sich überlegen sollte, ob das jetzt wirklich die Lösung ist. Und dann gleichzeitig denke ich mir, so ein Kind geht von morgens bis abends mit seinen Eltern oder mit seinen Geschwistern oder in der Schule oder in der Kita durch so viele Konflikte durch und hat so viel geschafft und hat so viel müssen und dürfen und sollen und erlebt. Und wenn dann es möglich ist, dass einfach irgendwie wenigstens 90 Sekunden Zähne geputzt werden.
Ja.
Also ich nehme es gerne mit, aber ich merke halt so ein, wenn alles passt und eine Familie nicht generell Konflikte komplett vermeidet, das ist ja ein viel größeres Thema, wie geht eine Familie miteinander und warum do. Und wenn dann da irgendwie so ein paar Abkürzungen gemacht werden, da hast du mich ja neulich auch schon erwischt bei Abkürzungen, dann, weiß nicht, ich werde nicht richten. Ja.
Nein, absolut nicht. Nee, und das ist, also ne, ich hoffe, dass das auch jetzt nicht missverständlich war. Ich finde sowas wie mal ein Video oder, ne, oder auch meinetwegen täglich in Videos zum Zähneputzen zu verwenden, absolut legitim. Es ist tatsächlich wie immer diese Frage von Maß und Mitte sozusagen. Habe ich eine Strategie für bestimmte Situationen oder wird eine Strategie irgendwann zu so einer Dauerlösung, die dann eben auch eine Vermeidungsstrategie wird für bestimmte Konflikte oder für bestimmte Themen, die da sozusagen drunter liegen. Und ich bin trotzdem immer die Erste, das habe ich auch in Bindung ohne Burnout beschrieben, die quasi sagt, wenn eine Familie in einer akuten Belastungssituation ist, dann hilft erstmal alles, was hilft. Und dann hilft es auch überhaupt nicht, da irgendwelche moralischen Bewertungen draufzulegen und zu sagen, da macht ihr es euch aber zu leicht. So, sondern erstmal klarkommen. So, ne? Und dann ist es aber die Frage, ob man sozusagen an manchen Stellen dann wieder Ressourcen hat, zu sagen, da gucken wir jetzt nochmal drauf, ob wir das dauerhaft so haben wollen oder ob wir hier oder da vielleicht noch ein bisschen nachjustieren müssen. Aber es ist und bleibt ein kompliziertes Thema mit diesem Überbehüten, weil ich tatsächlich auf der einen Seite sehe, dass ja, Überbehütung in manchen Familien, in manchen Settings ein Problem sein kann und weil ich gleichzeitig das Gefühl habe, dass viel, viel, viel größere Probleme in unserer Gesellschaft ist oft, dass Kinder zu wenig behütet werden, zu wenig emotional begleitet werden, zu stark geschubst werden in die Selbstständigkeit, in dieses, du packst das schon, stell dich nicht an, so, und ich deswegen auch das Gefühl habe, sozusagen 90% aller Helikoptervorwürfe sind einfach nur Vorwürfe gegenüber Eltern, die es liebevoll und sanft und zugewandt und gut machen wollen. Und vielleicht am einen oder anderen Ende auch mal übers Ziel hinausschießen. Ich glaube, das lässt sich nicht vermeiden. Aber wo ich dann trotzdem immer denke, ich kann mir nicht vorstellen, dass sozusagen gelegentliches Überbehüten für die kindliche Entwicklung so schädlich ist, wie es aus meiner Sicht oft wäre, wenn die Kinder emotional zu wenig Schutz, Begleitung, Feinfühligkeit erfahren.
Genau. Wir sind natürlich gespannt, was ihr zu dem Thema denkt und schreibt uns sehr gerne an podcast@nora-imlau.de. Und dann dürfen wir, liebe Nora, jetzt auf die Sponsoren der aktuellen Folge schauen. Deswegen folgt jetzt etwas Werbung.
Ja, unsere heutige Folge wird unterstützt von dem großartigen Verein Mit Kindern Wachsen. Den gibt es seit fast 40 Jahren und Mit Kindern Wachsen, das waren wirklich so die Pioniere der Achtsamkeitsbewegung in Bezug eben auch auf Kinder, Familie und Erziehung. Das heißt, als in einer Zeit, in der es dann noch fast nichts dazu gab, hat sozusagen Mit Kindern Wachsen sich dafür stark gemacht, dass Eltern sich mit ihren eigenen Prägungen und Kindheitswunden auseinandersetzen und so ein bisschen diesen Weg nach innen gehen, um ihre Kinder dann liebevoll und zugewandt begleiten zu können. Mittlerweile gibt es rund um diesen Verein sozusagen einen ganzen Strauß an Unterstützungsangeboten für Eltern. Mit Kindern Wachsen hat einen Podcast, viermal im Jahr erscheint die Zeitschrift und es gibt auch ein Jahrestraining, bei dem Eltern in Online-Seminaren darin unterstützt werden, ne, die Eltern zu werden, die sie sein wollen. Es geht darin wirklich nicht um so oberflächliche Erziehungstipps und kurzfristige Moden, sondern es geht ganz stark um so eine tiefgehende Arbeit, Auseinandersetzung mit sich selbst, um sozusagen für das Kind oder die Kinder, die man begleitet, das Elternteil werden zu können, das man gerne sein möchte.
Genau, und auch eine Kontaktmöglichkeit sind die monatlichen Online-Seminare. So, das heißt, es gibt unterschiedliche Möglichkeiten und wir möchten euch wirklich gerne einladen, da mal so ein bisschen in Kontakt zu gehen, um zu gucken, okay, welchen Aspekt von Achtsamkeit im Umgang mit euch und mit euren Kindern könntet ihr vielleicht bei Mit Kindern Wachsen finden. Wie gesagt, das Jahrestraining beginnt relativ schnell. Das fängt, glaube ich, schon am 8. Februar 26 ist Anmeldeschluss. Das ist natürlich jetzt relativ sportlich, aber auch für die monatlichen Seminare könnt ihr euch natürlich viel zeitversetzter anmelden. Wir haben einen Code bekommen für euch und der heißt MKWNORA, alles groß geschrieben. Und damit würdet ihr 50% bekommen auf ein monatliches Online-Seminar. Ihr findet alles unter mit-kindern-wachsen.de. Schaut euch um. Das kann für manche eine ganz spannende Quelle sein. Ja.
Cool.
Und damit, liebe Nora, schauen wir in unser Postfach. Heute wollte ich dir noch eine Mail von Lisa vorlesen, die schrieb zur Geschlechteridentitätsfolge. Ja? Hallo Nora und Oliver, unser erstes Kind ist körperlich als Junge geboren worden. Als er 2,5 Jahre alt war, wollte er unbedingt anfangen, Kleidchen zu tragen. Also haben wir welche besorgt. Mit 3 Jahren hat er dann immer wieder gesagt, er wäre ein Mädchen. Wir haben versucht, es gelassen aufzunehmen. Okay, wenn du das so sagst, dann ist das so. Der Kindergarten hat es auch super und generell problemlos aufgenommen. Es war nicht immer leicht. Gemischte Reaktionen von Familie, Fragen auf dem Spielplatz, Zweifel an unserer Herangehensweise. Ein Kind, das manchmal morgens verzweifelt geweint hat, wenn die Klamotten, die gerade sauber waren, nicht Mädchenklamotten genug waren. Aber auch ein Kind, das ganz gelassen wusste und sagen konnte, ich bin ein Mädchen und trotzdem der Jungenname. Und die Frage, haben wir das verursacht? Haben wir ihn verwirrt? Haben wir etwas falsch gemacht? Hätten wir sagen sollen, nein, Kleidchen sind nur für Mädchen, du bist ein Junge? Oder andersrum, haben wir noch nicht genug erklärt, dass Kleidung und Farbe für alle Kinder sind und man nicht ein Mädchen sein muss, damit man ein rosa Kleidchen tragen darf? Hätten wir seine Haare von Anfang an schneiden sollen, statt sie lang wachsen zu lassen? Und ist er denn jetzt ein Mädchen? Weil, obwohl er mit langen Haaren und rosa Schmetterlingskleid als Mädchen gelesen wurde, hatten wir ein Kind, was sich ansonsten, ohne jetzt die Geschlechterklischees bedienen zu wollen, nur für Monster, Autos, Kämpfen, Rennen und so weiter interessierte. Wir haben eine Beratung mit einer befreundeten und renommierten Kinderentwicklungsexpertin gemacht. Sie sagte, einfach entspannt bleiben. Man kann mit 3 Jahren noch nicht sicher sagen, ob das jetzt für immer oder nur eine Phase ist. Wir werden das dann mit 5 bis 7 Jahren sehen, wenn sich die Geschlechtsidentität festigt. Heute haben wir einen fast 7-Jährigen, der ganz klar sagt, ich bin ein Junge. Die langen Haare sind geblieben, die Kleidchen sind weg. Jetzt dürfen es nur noch sportliche Klamotten sein. Aber auch jetzt sind Rosa und Lila noch dabei. Ich bin froh, dass wir gelassen begleitet haben. Wir haben ihn akzeptiert zu 100%, haben darauf gehört, was er wollte und waren aber auch offen dafür, dass sich noch alles ändern könnte. Wir haben nichts überstürzt und keine Schritte gemacht, die über das hinausgingen, was er wollte. Wir haben immer gesagt, wenn es nur eine Phase ist, warum dann nicht einfach akzeptieren? Und wenn es nicht nur eine Phase ist, dann gibt es ja auch nur akzeptieren. Ich würde es jederzeit wieder so machen. Viele Grüße, Lisa.
Ah ja, was eine spannende und schöne Geschichte, ne? Die eben auch nochmal aufzeigt, was wir in der Folge ja auch besprochen haben, dass es da eben nicht diese Schwarz-Weiß-Muster gibt, zu sagen, wenn ein Kind in dem Alter, dann muss das das bedeuten, sondern es gibt da tatsächlich eine gewisse Varianz von Phase bis Nicht-Phase, aber was Lisa schreibt zum Schluss, ne, wenn es nur eine Phase ist, warum nicht akzeptieren und wenn es keine Phase ist, bleibt auch akzeptieren, das trifft letztlich die Essenz total und es zeigt einfach, wie wertvoll und wie wichtig es ist, an Kindern dran zu bleiben, sie ihnen zuzuhören, sie akzeptieren und ihnen so ihre Entwicklungsräume zu lassen und dann kristallisiert sich ganz von selbst heraus, wie ihr individueller Weg sein wird. Ja. Aber das ist, wie sie ja auch selbst schreibt, manchmal gar nicht so leicht, wenn man so das Umfeld drumherum hat, alle haben irgendwelche Ideen und Zuschreibungen und Vorschläge und da dann so einfach gelassen zu bleiben, ist halt gar nicht so einfach. Ne?
Ja, genau, und da war irgendwie so alles drin, ne, in dieser E-Mail. Ja. Also, super, vielen Dank dafür. Dann würde ich sagen, Dankeschön und bis zum nächsten Mal.
Genau, und denkt immer dran, aller Anfang ist manchmal schwer, manchmal leichter, aber immer interessant. Musik